Hallo, eine weitere Ausgabe hier am Küchentisch bei der Special Edition. Heute gibt es wieder eine Sonderfolge zu unserer Reise. Letzte Woche waren wir in Japan und da haben wir unsere Stops intensiver behandelt. Diesmal geht es weiter mit Hongkong, Vietnam, Singapur und Delhi. Und die Reisevorbereitungen habe ich genutzt und dich kurzerhand in den Prozess mit eingebunden. Das heißt, die Folge wurde im Vorhinein aufgenommen. Wenn du jetzt am Mittwoch, wo diese Folge vermutlich online geht, dann sind wir irgendwo auf See, denn diese Reise wird aus einem Kreuzfahrtschiff unternommen. Hintergründe zur Reise gibt es auch in der letzten Folge. Wenn du Lust hast, uns auf diese Reise zu begleiten und selbst vielleicht einen Urlaub dorthin planst, dann ist diese Folge definitiv etwas für dich. Viel Spaß beim Zuhören. Ich glaube, in der letzten Folge hat man gehört, welche Leidenschaft ich für Japan hege. Und wir haben diese Reise auch, ehrlich gesagt, vorrangig nur aufgrund dem Reiseziel Japan gemacht. Es ist so eine faszinierende Kultur. Angefangen von Essen bis hin zur traditionellen Teezeremonie. Also mir gefällt irgendwie gefühlt alles daran. Aber die Reise auf dem Kreuzfahrtschiff, die hat noch mehr eine Stops. Und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr gefiel mir das auch. Also wir waren ja schon am untersten Zipfel von Okinawa in Ishigaki. Da ist es nicht mehr weit. Ein Seetag lag dazwischen und dann erreichten wir Hongkong. Hongkong hat über 7 Millionen Einwohner. Das ist schon viel, hört sich aber jetzt im Vergleich gerade zu Tokio mit, was waren es, 37 Millionen Einwohner, nicht so viel an. Allerdings ist Hongkong eine der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt. Und ja, da ist einfach ein Platzmangel. Es wird sehr eng gebaut, es wird sehr hoch bekannt. Und am bekanntesten ist Hongkong natürlich vermutlich wegen dieser gigantischen Skyline, die sich dadurch auch entwickelt hat. Und ich habe in einem Artikel gelesen, dass die Wohnungsmieten also zu den teuersten der Welt gehören. Also im Monat rechnest du für 50 Quadratmeter, ja, circa umgerechnet 3000 Euro, wenn nicht sogar mehr. Das ist schon krass. Und wir hatten Sushi und Ramen in Japan und jetzt in Hongkong stellt sich natürlich die Frage, wo isst man hier die besten Dim Sum der Stadt? Dim Sum, das ist eine Spezialität der chinesischen Küche. Das sind gedämpfte, manchmal auch angebratene Teigtaschen, die verschieden gefüllt sind und am beliebtesten sind Füllungen mit Schweinefleisch oder mit Garnelen. Und ich bin gespannt. Also ich glaube, das ist so eine Frage, wo ist man das beste Schnitzel in Wien? Also die Meinungen sind verschieden und oft ist es auch ein bisschen overrated, denn ganz ehrlich, du findest überall in Wien gute Schnitzel, genauso wie du hier wahrscheinlich auch gute Dim Sum-Läden findest. Allerdings, ich bin wirklich gespannt, denn als ich noch in Hamburg gewohnt habe, das sind Dim Sum-Läden wie Bubble-Tea-Läden gefühlt aus jeder Ecke geschossen. Um ganz ehrlich zu sein, weder Bubble-Tea noch Dim Sum haben es mir hundertprozentig angetan. Ich bin gespannt, wie sie mir dort schmecken, denn probiert werden müssen sie auf alle Fälle. Genauso wie Egg Waffles. Das ist das Foodtrend aus Hongkong. Das ist eigentlich ein typischer Straßensnack. Also das sind Waffeln. Die bestehen aus einem süßen und natürlich eierhaltigen Teig, deswegen Eiwaffeln. Der Teig wird aber in eine spezielle Waffelform gegossen. Und dann wird er gekocht, bis er eben außen knusprig ist und innen weich ist. Ja, du kannst sagen, das sind normale Waffeln. Allerdings sollen sie in der Textur und in der Form besonders sein. Dann werden sie pur gegessen. Es gibt aber auch Varianten mit Füllungen oder Toppings wie Schokolade oder Früchten. Und wenn du jetzt übrigens glaubst, es geht bei mir nur ums Essen, dann hast du auf der einen Seite natürlich recht. Es ist schon ein großer Antreiber, mich auf den Spuren nach lokalem und vor allem gutem Essen zu machen. Ich bin gespannt, wie es mir nach der Reise geht, ob die Hose noch zugeht. Denn Kreuzfahrten und vor allem natürlich Reisen sind bekannt, dass man natürlich das ein oder andere Kilo zunimmt. Bin gespannt, wie es dir da geht. Ich weiß, mein Onkel, der hat, so jetzt pass auf, bei einer zweiwöchigen Kreuzfahrt, ich glaube 9 Kilo zugenommen. Ich glaube 9, also es waren an den 10 Kilo. Das ist schon eine Menge. Und das Problem ist, gerade wenn du noch nicht bei einer Kreuzfahrt warst, du kannst halt ständig essen. Du hast eine Vollpension und je nach Pauschale, aber in aller Regel hast du auch Wein und Bier inkludiert. Ja, das heißt, das ist natürlich so eine kleine Art von Strafenland, wo man auch durchaus mal über die Stränge schlagen kann. Und ich weiß nicht mehr, also ich glaube, damals war es definitiv nicht außergewöhnlich, sonst hätte ich es mir gemerkt, aber bei mir hat sich so ein Gewicht eingependelt. Vielleicht geht es mal maximal 2 Kilo rauf oder runter. Aber auch wenn die Hose nach so einem Urlaub zwickt, ist das definitiv okay. Auch die Autorin übrigens von dem Bestsellerroman Eat, Pray and Love hat ja bei ihrer Italienreise zugenommen, das dann ja auch sehr gut wiedergegeben wurde von Julia Roberts in der Verfilmung. Und das ist auch ein gutes Zeichen. Man muss nicht, also gerade im Bild wird auch beschrieben, wie abgemagert sie vorher ist und dann sie das Leben komplett neu entdeckte und sich dann in die gerade italienische Küche so verliebt hat. Und das darf auch mal sein. Es ist ja auch mal ein Zeichen, dass es einem gut geht und ein bisschen Notfallreserven an der Seite hat. Alles natürlich in einem gesunden Maße. Und gerade bei einer gesunden Küche geht es natürlich nicht darum, nie wieder irgendwas Süßes oder Deftiges oder Sonstiges zu essen. Das darf durchaus sein. Das ist ein Genuss. Wie gesagt, ein gesunder Esser ist alles in Maßen. Aber kommen wir zum nächsten Halt, Vietnam, genauer gesagt Hoi An. Eigentlich super cool. Allerdings war ich schon mal in Vietnam und weiß noch, dass das Visum zu beantragen extremste Pain war. Für Deutsche zwar nicht, für Österreicher aber, da gilt eine Visumspflicht. Darüber muss man sich im Vorfeld der Reise selbst auseinandersetzen. Bei jedem Stopp haben wir eigentlich vor, die Reise dann am Land selbst auf eigene Faust zu unternehmen. Hier in Hoi An haben wir wirklich überlegt, ob wir einen Kochworkshop machen, also quasi eine geführte Tour. Ich lese mal vor, was auf der Speisekarte steht. Wir haben frische Frühlingsrollen, gegrilltes Hähnchen in Limettenblättern, Bananenblütensalat, keine Ahnung, was das ist, und Suppe mit in Kohl eingeweichten Garnelen. Das hört sich wirklich schon nett an. Allerdings, ich habe jetzt gerade auch bei der Ausarbeitung dieses Podcasts, ich habe so viel über Essen recherchiert. Ich bin schon ein bisschen, also die Messlatte ist schon ganz weit oben. Deswegen weiß ich nicht, ob wir uns vielleicht auch wieder auf eigene Faust einfach in die Stadt stürzen, weil die UNESCO-geschützte Altstadt von Hoi An, die darf man anscheinend nicht verpassen. Das ist wie ein Märchen. Also die Straßen sind voll mit Cafés und mit Laternen geschmückt. Also es schaut wirklich recht fesch aus. Auch hier kannst du wieder bei michelas.welt mir folgen und schauen, denn das ein oder andere Reiseerlebnis werde ich natürlich auch teilen und dann kannst du sehen, für was wir uns schlussendlich entschieden haben. Der vorerst letzte Stopp war in Singapur und dort hängen wir dann noch zwei Nächte dran. Das ist auch praktisch, weil wir gerade von der Visumspflicht gesprochen haben. Also Österreicher, Deutsche und Schweizer, die brauchen hier kein Visum. Das macht Reisen so angenehm. Und das ist auch ein Privileg, dessen wir uns definitiv bewusster werden dürfen. Denn ich weiß, als ich noch in Dubai gearbeitet habe, da habe ich mit ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Nationalitäten zusammengearbeitet. Und für eine Südafrikanerin, die wollte Urlaub in Marokko machen, das heißt in einem Land, das sich eigentlich auf ihrem Kontinent befindet, die hatte bis zwei Tage vor Anreise Probleme mit dem Visum für Marokko. Und das kennen wir eigentlich gar nicht. Auch meine Mitbewohnerin aus Ecuador konnte eine Europareise nicht unternehmen, weil sie das Visum nicht bekommen hat. Also das sind schon andere Themen, mit denen wir uns eigentlich gar nicht so beschäftigen müssen. Klar, das ist vielleicht dann mal ein Pain, dass wir uns damit auseinandersetzen, aber wir wissen, wir bekommen das Visum in aller Regel. Zurück zu Singapur. Ich war schon mal in Singapur, ich glaube für drei Nächte und ich weiß noch, wie krass sauber das war. Also Singapur ist auch bekannt dafür, dass es ein recht strenges Land ist und ganz verrückte Gesetze hat. Also die haben wirklich hohe Geldstrafen bis hin zu Gefängnisstrafen, wenn du zum Beispiel Tauben fütterst. Und deswegen ist mit der Grund, warum das Land auch so unglaublich sauber ist und auch sicher. Aber ich weiß noch, als ich zum ersten Mal dort war, da war ich übertrieben angepasst, also sehr achtsam. Und ich hatte irgendwie ständig Angst, irgendwas falsch zu machen und im schlimmsten Fall dafür bestraft zu werden. Aber das soll natürlich deinen Aufenthalt da nicht mindern. Also sobald du dort anreist, du wirst merken, wie organisiert, wie effizient, wie strukturiert die sind. Es ist so bequem, dort zu sein. Und ich glaube, es ist auch wirklich bequem, dort zu leben. Zumindest in Dubai sind viele Expats früher oder später auch nach Singapur gegangen, aus ganz verschiedenen Gründen. Und ich würde schon behaupten, dass die Lebensqualität für Expats dort besser ist. Du musst auch nie länger als 5 Minuten auf die nächste U-Bahn warten. Du kommst mit dem öffentlichen Verkehr überall hin. Kannst du auch in Dubai vergessen. Also ich würde dir Singapur jetzt nicht als Destination für eine Woche empfehlen, aber so 1 bis 3 Nächte, vielleicht gerade wenn du sowieso einen Stopover hast, dann ist es so, so lohnenswert. Was es für mich so spannend macht, Singapur, ist, dass es 4 offizielle Sprachen hat und so viel mehr Einflüsse aus fremden Kulturen. Du hast ein muslimisches Erbe der Stadt, dann hast du natürlich Chinatown. Little India ist das Herz der indischen Gemeinde der Stadt, aber natürlich hast du auch noch einen Teil des malaysischsprachigen Singapurs. All diese verschiedenen Kulturen prägen natürlich das Zusammenleben, prägen die Stadt, aber auch die Einflüsse in der Küche, was die singapurische Küche ganz besonders macht, weil sie eben so super vielfältig ist und auch für die innovative Art, also dass sie eben viel Neues zusammen kreieren, ist ganz, ganz typisch für Singapur. Was auch sicher definitiv auffallend ist, sind die Food Markets, also die werden dort Hawker Center genannt und du hast, oh mein Gott, eine unheimliche Auswahl an Essensständen. Falls du dir auch übrigens Sorgen machst, ob dein Magen das Essen da verträgt, aber in Singapur machst du dir überhaupt keine Sorgen. Also die Hygienestandards, die sind extremst hoch. Und was definitiv auffällt, ist, dass sich dort einfach alles in den Foodhallen abspielt. Also ich schaue ja immer als Foodie, wo man gut essen kann. Und ich muss sagen, die meisten Spots, die waren recht undefinierbar, wirklich in irgendwelchen Foodcourts. Du hast das Maxwell Food Center, du hast Lau Pa Sat, du hast Timber, du hast Chinatown, du hast und. Also deswegen habe ich mich tatsächlich auch dafür entschlossen, keinen Reiseblog darüber zu schreiben. Einfach mal, um seiner eigenen Nase zu trauen. Blindlings irgendwo reinlaufen und schauen, was einen anlacht. Das ist ja wirklich ganz angenehm dort. Und natürlich auch die Augen ein bisschen offen halten. Das ist nämlich so ein kleiner Insider-Tipp. Immer schauen, wo sich eine kleine Schlange bildet. Das spricht immer für Qualität. Aber ganz falsch liegen kannst du selten. Kulinarische Trends, Techniken und Konzepte aus verschiedenen Kulturen haben natürlich immer wieder einen Einfluss auf die Gastronomie weltweit. Was Vietnam traditionell gilt, kann bei uns wieder als Innovation angesehen werden. Aber was mir einfach auffällt, ist, dass die Qualität des Essens, dass die wieder auf ein höheres Treppchen gestellt werden darf und das auch zu schätzen wissen. Also gerade bei uns, auch bei uns als Konsument. Die japanische Küche legt zum Beispiel einen sehr, sehr großen Wert auf saisonale Zutaten, auf die Frische und die Gäste feiern das. Wie gesagt in der ersten Episode, da gibt es einen Ausdruck, sich in den Ruin zu essen, weil man eben gern Geld ausgibt für gutes Essen. Ein Trend, der rüberschwappen darf. Außerdem sind die Japaner übrigens super geduldig und auch bereit für gutes Essen zu warten. Das heißt, oft kann man keine Reservierungen machen und es bilden sich Trauben vor jeweiligen Restaurants, was natürlich auch ein Zeichen für die Qualität des Restaurants sein kann. Auch ein Trend, der gerne rüberschwappen darf, sind die ganzen Foodcenters, gerade in Singapur. Also die wirklich großen Essenhallen, die so eine unglaubliche Essensauswahl bieten. Und man kennt es ja auch in so vielen Städten schon in Europa. Also du hast die Foodhallen in Amsterdam, du hast sie in Lissabon, auch Städte in Frankreich wie Lyon, da boomen Foodhallen. Und natürlich gibt es auch in kleineren Rahmen so ein bisschen bei uns in der Dachregion. Aber ich finde definitiv, das könnte mehr sein. Da ist noch Luft nach oben. Auch die ästhetische Präsentation, gerade in Japan, aber auch Singapur, ist etwas, das ich mir mehr hier wünsche. Das Auge ist mit. Die Kunst der Präsentation, das könnte wirklich zum Trend werden, um Gerichte in der Dachregion einfach visuell ansprechender zu machen. Und das ist, übrigens, das verrate ich dir jetzt schon, mein Reisehighlight. Ich dachte ja, ich kam nach Tokio für das Sushi, aber falsch gedacht, ich kam nach Tokio für Omotenashi. Das ist ein japanisches Konzept der Gastfreundschaft. Also das hast du wirklich in jedem Aspekt der Kultur, aber besonders im Essen. Es geht wirklich darum, das bestmögliche Erlebnis zu bieten für den Gast. Also und da geht's los vom sorgfältigen Anrichten bis hin zu der Art und Weise, wie dann das Essen serviert wird oder der Tee serviert wird. Du wirst dich immer geschätzt und willkommen fühlen. Und das machen die aus also wirklich purer Leidenschaft und Geste. Das ist etwas so Schönes, dass, also ich weiß noch, Österreich, Deutschland, Schweiz, die waren immer bekannt für ihre extreme Gastfreundschaft. Finde ich mittlerweile nicht mehr. Wird auch immer wieder als Kritikpunkt angesehen. Und da haben gerade asiatische Destinationen definitiv die Nase vorn. Und da können wir uns von Omotenashi etwas abschneiden. Ja, und das war sie, die Special-Folge über die Reise, angefangen von Japan, über Hongkong, nach Vietnam und schlussendlich in Singapur. Vielleicht beschließt du ja selbst, eine Reise dorthin zu machen. In einem der nächsten Podcasts werde ich vielleicht auch noch ein bisschen drauf eingehen, nachdem wir die Reise gemacht haben. Vielleicht gab es so einschneidende Erlebnisse. Aber wie gesagt, das ist alles noch Zukunftsmusik für mich hier, während ich hier diesen Podcast einspreche. Schön, dass du dich dafür entschieden hast, den Küchentisch bis zum Ende zu hören. Schau gerne mal auf meiner Seite www.michaelas.net vorbei. bald wird auch der Reiseblog über Japan bzw. über Tokio veröffentlicht sein, auch hier in den Shownotes verlinkt. Wenn du gezielt Fragen hast, dann frag. Ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis dahin, deine Michaela.